Podcast statt. Der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Der Fluch ist tatsächlich durchbrochen. Im fünften Anlauf hat der VfB Stuttgart es wirklich geschafft, an der Ostsee gegen den FC Hansa Rostock einmal im Pokal zu gewinnen. Auch wenn das von den Entscheidern keiner hören wollte, Christian, dann ist das doch was, was so viele bewegt hat in dieser Woche, richtig?
Auf jeden Fall. Hallo Philipp, und ich glaube, die Erleichterung ist groß bei den Fans und aber auch bei den Verantwortlichen des VfB Stuttgart, dass diese Barriere endlich mal durchbrochen wurde.
Wir werden in den nächsten Minuten in unserer 75. Ausgabe übrigens natürlich ein bisschen auf Rostock zurückschauen, auf das Pokalspiel, werden aber auch ganz viel Personalien und Transfermarkt so als Thema haben, denn der VfB hat nochmal richtig hingelangt diese Woche, da war einiges los und ich glaube, es ist auch noch nicht alles passiert, denn das Fenster ist noch eine Weile offen. Dann haben wir natürlich unsere mittlerweile regelmäßigen Kategorie mit den U-Mannschaften, U21, U19, 17. Da gibt's einiges zu erzählen. Alle Mannschaften sind jetzt mittlerweile im Ligabetrieb und natürlich kommt der magische Kultclub, der erste FC St. Pauli, am Samstag um 13 Uhr hierher.
Der Kultclub, der Fans hat, die gar nichts von Fußball verstehen teilweise. Aber
das ist eine Ansicht, die manche teilen. Ja. Ich glaube, es ist auch gar nicht der erste FC, aber so nur der FC. Aber naja, was soll's. Sie kommen auf jeden Fall hierher, die
so
mit der
aus.
Piratenflagge da und so. Ne?
Jo. Erstmal ein kurzer Rückblick, oder? Du warst oben an der Ostsee. Ich habe mir das Spiel bei den Kollegen vom PayTV angeschaut. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht. Ja, die Tendenz war so ein bisschen durchgewuselt und ein bisschen mit Hängen und Würgen. Aber ich bin da ganz ehrlich, wenn es um die erste Runde im DFB-Pokal geht, bin ich eigentlich pragmatisch. Da gibt's viele, die sich schwer tun, viele, die ausscheiden. Ich meine, der VfB kann ein Lied davon singen und ich glaube, unterm Strich zählt einfach nur Hauptsache weiter, oder?
So sieht's aus, ja. Ich habe mit dem Kämpfer gesprochen, direkt nach dem Spiel in der Mixzone. Der hat auch gemeint, weißt du was, herfahren, gewinnen, munter putzen, wegfahren. Es ist vollkommen egal, wie es ausgeht, du musst es einfach nur gewinnen. Ich glaube, die erste Pokalrunde hat gezeigt, dass einige Bundesligisten gescheitert sind, auch Zweitligisten, die richtig Probleme hatten, insofern und auch mit der Historie, die dieses Spiel hat,
ja.
Einfach abhaken. Es ist echt egal, was da jetzt spielerisch auf dem Platz passiert ist. Es war nicht alles rund da, ganz sicherlich. Ja, haben die Spieler aber auch, allen voran Dani Didavi, Kempf, Stenzel, auch nach dem Spiel angesprochen. Ja, und auch der Trainer und der Sportdirektor haben gesagt, oh, da kommt noch ein bisschen, die Analyse fällt mal länger aus als sonst. Ja, das ist auch richtig so. Ja, weil es war wirklich vielleicht nicht das, was der VfB Stuttgart zu leisten imstande ist und was er auch für sich selbst an einer Art Anspruch definiert hat. Aber ey, unterm Strich, ey, komm, vergiss es. Nächsten Sonntagabend, 18 Uhr, kommt die Auslosung und dann schauen wir mal weiter, was im Pokal noch passiert.
Richtig. Und natürlich, es gab auch diese Phasen, wo es auch gefährlich war. Ich erinnere mich an den Kopfball von John Verhoek, als es durchaus auch 1-1 hätte stehen können. Aber ich finde, es gibt sogar auch recht positive Elemente in diesem Spiel. Eins davon ist, was mir auffällt, jetzt rückblickend schon nach Hannover, Heidenheim und jetzt auch Rostock. Ich finde, der VfB kommt immer ziemlich geordnet und entschlossen aus der Kabine raus. Also ich finde diese Phase nach der Halbzeit immer eigentlich ganz ordentlich. Das ist mir jetzt in allen Spielen aufgefallen. Und in Rostock gab es aber jetzt nicht die großen Chancen, aber da war zumindest wieder Spielkontrolle da für 15, 20 Minuten.
Das ist tatsächlich ein Aspekt. Es gibt aber noch einen weiteren und das ist der mich noch am positivsten stimmt eigentlich. Das ist das Thema Mentalität.
Ja.
Tim Walter hat immer wieder erwähnt, auch öffentlich in den Pressekonferenzen, Mentalität ist die Grundvoraussetzung für alles. Ich brauche kein Spielsystem implementieren und kein Wunder, was für ein Fußball spielen wollen, wenn die Mentalität nicht passt. Und das passt, sie passt einfach beim VfB Stuttgart und das hat man auch jetzt gegen St. Pauli gesehen. Die Mannschaft hat sich gewehrt gegen dieses Stadion, ja, gegen diesen Drittligisten, der eigentlich nicht wirklich ein Drittligist ist. Ja, das ist eine Mannschaft, die könnte locker auch unten in der zweiten Liga mitspielen. Insofern einfach das Positive mitnehmen in dem Fall und damit ist gut.
Und ein Satz bleibt mir besonders in Erinnerung, der von dir kam in der ersten Folge jetzt nach der Sommerpause und zwar an den schnell ausgeführten Standards des VfB werden wir noch viel Freude haben und jetzt ist es dann auch schon passiert. Also fast ein bisschen Liverpool-Style. Die ganze Hintermannschaft von Hansa Rostock übertölpelt in der Situation und blitzschnell geschaltet und das Tor geschossen.
Ja, ja, das hat sich auch richtig angekäst. Mhm. Also ich habe mit Pascal Breyer gesprochen, den ehemaligen VfB-2-Stürmer hinter dem Spiel, der gesagt, wir machen 90 Minuten ein Riesenspiel und verkacken einfach diese 10 Sekunden, weil wir pennen. Ja? Einfach Tiefschlaf von allen. Und das hat ihn natürlich schon, aber so ist es. Deswegen ist der VfB dann auch schlussendlich irgendwo ein Zweitligist und die eben nicht. Und nochmal, abhaken, Mutter putzen, weitermachen. Ganz simpel.
So sieht's aus. Vielleicht eine Personalie noch, Nathaniel Phillips, der dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Kannst du bestimmt gleich noch was dazu sagen. Vorab, vielleicht ziehe ich schon mal den Hut vor Marc-Oliver Kempf, der mittlerweile schon seinen vierten Partner in der Innenverteidigung hatte. Es hat mit Kaminski angefangen, Avuja dann auch noch gegen Hannover, Bartstuber, dann hat der sich verletzt und jetzt kam eben Nathaniel Phillips rein. Wie sah das aus deiner Sicht aus in der zweiten Halbzeit?
Sehr gut. Ja. Das sah sehr gut aus. Du hast natürlich bei Nat gesehen, dass er einfach ein unfassbares Trainingsniveau gewohnt ist die letzten Jahre. Ich meine, der hat gegen Salah, Firmino und sonst was verteidigt, ja, und das mehrfach die Woche. Ja. Da bist du natürlich gewappnet, wenn dann Pascal Breyer auf dich zuläuft oder ein Corbinian Vollmann oder wie sie alle heißen. Ja. Der war einfach unfassbar abgezockt, ruhig, hat das Ganze hier wegmoderiert. Er wusste auch mal, wenn er mal die Pille lang auf die Bühne wichsen musste. Das ist der klassische englische Verteidiger noch dazu. Und das fand ich eigentlich am auffälligsten. Hat Mislintat nach einem Gespräch mit mir nach dem Spiel auch so bestätigt. Er hatte im Endeffekt ja nur diese 2-3 Trainingseinheiten, die relativ natürlich intensiv waren, klar. Und dann haben die den alleine vor Video gesessen. Also die haben dem quasi eine Videoanalyse angedeihen lassen als Einzelner. Der musste dann mal kurz die Pressbetankung da sich reinziehen in anderthalb Tagen. Hier so und so spielen wir das und das wollen wir sehen. Und das hat er schon relativ gut umgesetzt. Wurde auch entsprechend gelobt von Trainer und von Mislintat nach dem Spiel. Insofern ist das, glaube ich, was Lust auf mehr macht. Ich bin gespannt. Auch der Kämpfer hat gesagt, wir haben da ordentlich Qualität dazu bekommen. Das wird passen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der über kurz oder lang die Position neben Kempfi als Stammspieler begleitet, wenn er so weitermacht, weil das hat wirklich, wirklich sehr gut ausgesehen zu Beginn.
Darf ich sagen, hören wir noch kurz rein, was der Kollege Heiko Hinrichsen abschließend zu dem Spiel zu sagen hat. Ihr beide wart ja unterwegs an der Ostsee und hier kommt die Einschätzung von Heiko.
Querpass.
Der Kommentar aus unserer Redaktion.
Die gute Nachricht ist natürlich, der VfB hat den Fluch an der Ostsee gebrochen. 5-mal ist man hier jetzt aufgetreten, 4-mal hat der VfB verloren und jetzt zum ersten Mal gewonnen. 1-0, das Tor hat Hamadi Al-Ghadoui geschossen. Es war ein Arbeitssieg, wie sagte auch Daniel Didavi. Unser Anspruch ist eigentlich ein anderer. Wir wollen natürlich mehr brillieren, aber natürlich nimmt man den Schein in die zweite Pokalrunde gerne mit. Was hat es noch gegeben? Einen Sportdirektor Sven Mislintat, der sagte, ja, meine Mannschaft, da hat man das Gefühl gehabt, die waren alle im Kopf eine halbe Sekunde zu langsam. Das Ergebnis hat mir sehr gut gefallen, aber die Analyse wird ein bisschen länger dauern. Denn das, was der VfB gezeigt hat, hier hinter mir auf dem Rasen der Ostsee, des Ostseestadions, das ist nicht das, was die Stuttgarter, ja, was ihre eigenen Ansprüche sind. Man will doch dominanter, souveräner auftreten. Also, die Pflichtaufgabe an der Ostsee ist erledigt, aber viel mehr war es dann auch nicht.
Punkt, würde ich sagen.
Absolut. Wieder einmal einer Meinung mit dem Kollegen. War ein lustiger Ausritt, war alles dabei. Leider auch ein paar unschöne Zeiten, oder unschöne Aspekte dieser ganzen Reise. Du fährst und fliegst ja dahin und so weiter. Und dann war natürlich dieses ganze Thema Shirt-Choreo groß und so, ja, wollten wir machen, wollen da eine Benchmark setzen, hat Rostock auch geklappt. Das war wirklich, die waren alle in Weiß. Allerdings, was dann eben so auf Spruchbändern, Blockfahnen und sonstigen Geschichten zu lesen war, damit kann ich überhaupt nichts anfangen.
Ich muss sagen, wie gesagt, ich war ja nicht vor Ort, habe aber auch ein paar Bilder von Freunden bekommen, die im Gästeblock standen, und das ist schon teilweise beklemmend, möchte ich fast sagen. Also dann hast du dann diese Zaunfahnen, auch Speer Richtung Gästeblock, und von dieser Blockfahne bei der Choreo, da gab es ja auch durchaus geteilte Meinungen.
Da gibt es keine geteilte Meinung. Sowas ist Crap, das hat da nichts verloren. Und ich finde ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich dir jetzt hier über das Maul fahre, wenn man so
ja, sehr richtig,
Deutsch gesagt,
sehr gut.
Sondern pass mal auf, das Ganze muss ja freigegeben werden. Ja, so eine Sache wird angemeldet. Und dann kann es einfach nicht sein, dass der Verein FC Hansa Rostock und wer da sonst noch alles beteiligt war, dass die sowas freigeben in diesem Kontext, wenn davor die Sache Fran, Chemnitz, die Sache Tönnies, Schalke und so weiter, dieses Land hat massiv Probleme mit einem, sag ich mal, schleichenden bis immer breiter werdenden Konsens in Richtung rechts, und dann kannst du so eine Sache nicht einfach da abfahren außer Rand und Band für Verein und Vaterland. Was soll denn das? Ist Bullcrap, das hat da nichts verloren.
Ja,
das ist bessere Möglichkeiten, wenn man für seine Identität irgendwas machen will, da ist das schön und gut, aber doch noch bitte nicht so, ja. Und wenn ich der Verantwortliche des FC Hansa bin, dann muss ich doch so viel Grips in meiner Birne haben, zu sagen, ey Keule, so kannst du das nicht machen.
Ich stecke jetzt nicht in den Köpfen der Verantwortlichen von Hansa Rostock. Übrigens schön, dass du jetzt da so in die Parade gefahren bist, weil ich glaube, wir sind da einer Meinung. Mit geteilten Reaktionen meinte ich das, was ich teilweise auch in den Kommentarspalten, das muss ich auch sagen, bei meinem VfB abgespielt hat. Also, dass es da durchaus auch Kommentare gab, die das regelrecht abgefeiert haben. Und das meine ich mit geteilter Meinung. Meine spiegelt es nicht wieder. Ich glaube, da verstehen wir uns von selbst. Wie gesagt, so eine Choreo muss durchgehen und ich bin sogar der Meinung, dass es eine gezielte Provokation auch gewesen hat. Das wissen die auch bei Hansa Rostock jetzt. Ich meine jetzt nicht zwingend die Vereinsverantwortlichen, sondern auch gerade die Fangruppierung. Die wissen, das ist unser Spiel mit deutschlandweiter Beobachtung. Ja, wir werden wahrscheinlich, sonst dümpeln wir in der dritten Liga rum. Wenn wir heute rausfliegen, dann ist das dieses eine Spiel, in dem wir deutschlandweit stattfinden. Und ein Aspekt auch noch, das ist aber nur so ein persönlicher von mir, weil eben dazu auch die musikalische Untermalung von den Bösen Onkels war. Ich weiß, dass es kommen immer wieder Menschen zu mir und sagen, die sind aber nicht. Ich erzähle immer meine Geschichte aus meiner Jugend. Jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Auswärtsfahrt gefahren bin und dann lief diese Musik, dann hatte ich dieses mulmige Gefühl. Ich kann es nicht beschreiben, aber ich habe immer dieses mulmige Gefühl. Und da können 20, 30, 200 Leute zu mir kommen und sagen, die sind aber nicht. Fakt ist, es wurde halt diese Musik wieder in Zusammenschluss mit dieser Blockfahne gezogen und das lässt bei mir wieder dieses mulmige Gefühl hochkommen und da können, wie gesagt, unendlich viele Menschen zu mir kommen und sagen, die sind aber nicht. Was eigentlich geil wäre, wird natürlich nicht passieren. Aber wenn jetzt die bösen Onkels sich hinstellen würden und sagen würden, wie schon beim ein oder anderen AfD-Parteitag, hey, wir distanzieren uns davon, dass diese unsere Musik für diese Art von Choreografie verwendet wurde. Das wäre mal ein Zeichen, wird aber wahrscheinlich nicht passieren.
Jo, sie hätten auch feine Sahne-Fischfilet spielen können. Dann wäre ich mal gespannt gewesen, wie der Rostocker Block da ausgerastet wäre, wenn man die Jungs von da oben, die kommen nämlich von da, ja, das ist eine Band aus Schleswig-Holstein, soweit ich richtig weiß, die eine entsprechende politische Positionierung haben und die geht halt in die genau andere Richtung. Bin ich mal gespannt, ob das angekommen wäre. Ja?
Naja, das ist ja, wir wissen, aber, dass so eine Choreografie ist ja eine gezielte Komposition aus Fahne und der Musik, die da gespielt wird. Und deswegen kann das kein Zufall sein.
Lass uns einigen, die Nummer war erbärmlich, Punkt. Lass uns bitte über was anderes sprechen. Ich will weg von diesem Themenblock, weil sonst platzt mir hier demnächst die Halsschlagader.
Sehr richtig, ich erfülle dir deinen Wunsch sofort.
Wir fahren so schnell, hoffentlich nicht mehr nach Rostock hoch und die kommen auch nicht hier runter. Insofern, lass bleiben, komm.
Besser kann ich das nicht zusammenfassen. Wir haben denen eh schon zu viel Plattform gegeben jetzt. Dann machen wir direkt weiter. Transfermarkt, Personalien. Auf geht's.
Richtig, Christian, super. Ich habe tatsächlich mal, bevor wir jetzt hier in die Kabine gegangen sind, mal kurz auf dieses einschlägige Portal geschaut, wo so Transfergeschichten aufgezählt werden. Ich habe 29 Spieler gezählt, die der VfB Stuttgart aktuell im Kader hat. Wenn ich mich noch zurückerinnere, als wir so in Kitzbühel standen, am Trainingsplatz des glorreichen FC Kitzbühel mit Hitzelsberger, Mislintat gesprochen haben, wie denn so ihre Idealgröße des Kaders aussehen würde, dann hieß es 22 plus 3.
Ja.
Ja, 22 Feldspieler, 3 Torhüter. Ja, sind wir jetzt ein bisschen drüber, würde ich mal sagen.
Das ist wohl so. Deswegen ist davon auszugehen, dass ja auf der Zugängeseite eher nichts mehr, sondern eher auf der Abgängeseite noch was passieren wird.
Das ist genau das, was Mislintat uns zu verstehen gegeben hat jetzt im Nachgang der beiden Transfers von Wataru Endo und von Silas Wamangituka, dass da höchstwahrscheinlich nicht mehr viel passieren wird. Also sie werden natürlich nochmal gucken, wenn ihnen jetzt plötzlich nochmal einer über den Weg läuft, wo einfach alles passt, dann kann man mit Sicherheit vielleicht nochmal intensiver drüber nachdenken, aber wenn jetzt noch was passiert in den verbleibenden Tagen, Wochen bis zum 2. September, wenn die Transferliste dann für Deutschland schließt, dann ist es eher auf der Abgangsseite zu suchen.
Lass uns mal auf die Zugänge kurz eingehen. Was sagt das über den VfB aus, wenn er es schafft, einen japanischen Nationalspieler und einen hochgehandelten jungen Stürmer zu verpflichten, der durchaus auch in der ersten Liga hätte landen können?
Also bezogen auf Wataru Endo sagt das vor allem auch, dass man da vielleicht vorbaut zu etwas, was viele nicht hören wollen, nämlich dass man noch einen Abgang zu verzeichnen hat im defensiven zentralen Mittelfeld. Und dann kannst du ja eins und eins zusammenzählen, dann weißt du ungefähr, was da für ein Name fällt. Der ist nur für ein Jahr geliehen, das ist einfach eine Option, die man sich da nochmal reingeholt hat, was für mich auch für konsequente Kaderplanung spricht. Also pass mal auf, wir haben jetzt momentan Vakanzen, vor allem auf rechtsverteidiger Backup-Position, dass er spielen kann. Wir haben die Position zentral defensiv mit Carrasor, mit Santiago Casiba, der da vielleicht auch noch spielen könnte, wo vielleicht noch einer uns verlässt und dann brauche ich da einfach jemanden, den ich so als polyvalenten Spieler einsetzen kann, den ich mal hier, mal da hinschieben kann, der mir auf jeden Fall aber die Trainingsqualität garantiert, der mir da einfach das, ja, das ist, glaube ich, hinter dem Transfer zu suchen. Ja, da gibt's wohl keine zwei Meinungen, ehrlich gesagt. Und bei dem Kongolesen Silas Wamangituka, ich mach's jetzt nochmal nur, um zu üben.
Ganz ja, einfach, Wamangituka.
Ja, der, das ist natürlich ein Statement. Das ist ein Statement-Deal, ja, wenn du so einen bekommen kannst, ja, der offensichtlich von den ganz großen Namen zumindest mal intensiv gescoutet wurde. Ich habe da Liverpool FC gelesen, ich habe Barcelona da gelesen und schlussendlich auch der FC Schalke 04, der jetzt vielleicht nicht unbedingt in dieser Reihe zu nennen ist, aber auch zumindest mal eine Hausnummer größer aktuell als der VfB Stuttgart, dann ist das natürlich eine Ansage. Ja, da kann man sich glücklich schätzen, dass man den bekommen hat. Der hat teuer Geld gekostet, 8 Millionen Euro, soweit wir wissen, aber ist natürlich auch irgendwo der Verletzung von Sascha Kalajdzic geschuldet, aber eben auch ein Deal, der so, das sind so die klassischen, sag ich mal, Wissintat-Deals, die auch schon in Dortmund gemacht hat. Ja? Prospects aus anderen Ländern, vornehmlich Franzosen, weil gut ausgebildet, ja, schon die ersten Erfahrungen gemacht, von mir aus nicht in der ersten, aber schon in der zweiten Liga. Und einfach die Chance relativ hoch, dass da jemand explodiert. Und damit einhergeht natürlich auch eine Marktwertsteigerung. Ja? Das ist ein Stück weit vielleicht ein Gamble. Ja? Es ist auch so, dass du solche Jungs eben vor 5, 6, 8 Jahren haben die halt noch 1,5, 2,5 gekostet. Jetzt kosten sie halt 8 Millionen Euro. Aber schlussendlich ist es nichts anderes, wie man setzt darauf, dass ein Spieler mit riesigen Anlagen, der kann explodieren und dann steht plötzlich mal die ganz Großen da und wir wissen ja noch, wo Ousmane Dembélé beispielsweise herkam und wo er dann hinging. Ja, das ist ein klassischer Mislintat. Bin sehr gespannt auf diesen Spieler, habe ihn noch nicht trainieren sehen. Wird diese Woche wahrscheinlich auch schwierig, weil der VfB, glaube ich, nichts Öffentliches mehr macht vor dem Heimspiel jetzt. Aber ich bin sehr gespannt auf nächste Woche. Ich habe richtig Bock, den Jungen mal live zu sehen.
Und auf Schalke ist der Ausflug ins Phantasialand wohl gestrichen.
Ja, war wohl so, dass Reschke noch hinten raus wirklich versucht hat, massiv zu torpedieren. Ja. Ja, aber da war der Spieler halt schon in Stuttgart gelandet und dann war einfach fast alles in trockenen Tüchern. Und dann folgte am Dienstag dann auch am Tag nach dem Pokalspiel mittags die Unterschrift. Übrigens, wenn die Bilder, die man da kursieren sieht, sehr stilecht, ja. Also der Mann hat den Swag, er läuft auf mit dem Gucci-Gürtel und Adiletten an, also das musst du erstmal bringen, ja.
Das sind aber so diese Mislintat, so Fundstücke. Ich meine, ein Aubameyang wurde ja auch von ihm entdeckt. Ich glaube, das sind so manchmal so Typen, ne?
Ich stehe halt auf jeden, der Adilettenträger. Ja. Ich bin selber großer Adilettenträger. Jeder, der weiß das, der mich in den sozialen Netzwerken verfolgt. Adiletten sind die besten Letten, ja. Es gibt eigentlich, ja, fast nichts, was da dagegen spricht. Und insofern kann ich jeden nur feiern, der sie auch trägt.
Habe ich erst letztes Wochenende im Garten live erleben dürfen. Bevor wir das weiter ausführen, hören wir auf das, was ihr zu den Transfers sagt.
Außennetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, und man muss sagen, wenn man so ein bisschen in die sozialen Kanäle schaut, dann wird das doch abgefeiert, was Sven Mislintat, Thomas Hitzlsperger und die Verantwortlichen leisten. Dieser Hashtag, den haben wir auch schon genutzt, Hitzlintat, der geht durchaus ab. Auf Twitter beispielsweise sagt @weinyard76, yes, geil gemacht, Hitzlintat, Reschke ausgestochen, Zwinkersmiley. @MattStone sagte auch, im Vorfeld des Transfers, wenn Mislintat den holt, dann wird er in 3 Jahren 50 Millionen wert sein. Stichwort Marktsteigerung, Philipp, hast du gerade angesprochen. Und @FustLukas sagt, so zusammenfassend mal und rückblickend betrachtet, ich bin jetzt seit Anfang meines Lebens VfB-Fan und ich war noch nie so überzeugt von den Transfers und der Philosophie des Vereins wie jetzt, als Thomas Hitzlsperger und Sven Mislintat am Werk sind. Weiter so und ich bin der festen Überzeugung, wir werden aufsteigen. Also das ist positiv, positiv, positiv. Man sucht so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber es kann natürlich auch sein, dass nicht jeder dieser Transfers
einfach. Ich muss das ein Stück weit, will ich da schon auch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, ja?
Ja.
Denn auch wenn die ganzen Indikatoren stimmen, ja, sowohl die Profile der Spieler, der finanzielle Gesamtrahmen, all das drum und dran, den Stil, den man da implementiert, alles und so weiter. Aber es ist noch nicht so, dass du über ein Anfangsstadium hinaus bist.
Ja.
Du kannst das einfach nicht seriös bewerten, wenn noch nicht wirklich mal eine Halbsaison gespielt ist. Lass uns das Ganze mal im Winter anschauen und dann sieht man weiter. Dann hast du wirklich eine fundierte Basis, auf der du diskutieren kannst. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr die Monster-PK mit 5 Neuzugängen, Sosa, Castro, Didavi, was weiß ich, wer da alles gekommen ist, aber Reschke wurde auch gefeiert in den sozialen Netzwerken und keine 5 Wochen später, der sportliche Erfolg hat sich nicht eingestellt, dann dreht sich nämlich der Wind. Und insofern bin ich einfach vorsichtig. Ich will mir das erstmal anschauen. Ja, die Indikatoren passen. Es ist ein sehr, sehr potenter Kader mit unfassbar viel Entwicklungspotenzial. Aber es bleibt einfach abzuwarten, ob diese Entwicklung dann auch eintritt. Das werden wir sehen und darüber werden wir sprechen. Und dann kannst du in einem halben Jahr mal gucken, okay, hat das funktioniert oder nicht? Dann kannst du eine Bewertung treffen einfach.
Viele stellen sich auch noch so die Frage, wer ist Silas Wamangituka? Und wer das noch näher erfahren möchte, bevor wir euch hier zuquatschen, es gibt ein wunderbares Stück vom Kollegen Gerhard Pfisterer in der App, Mein VfB und auf stn.de zu lesen, wo alle Fragen beantwortet werden zu Herkunft, zu Persönlichkeit und zu fußballerischem Werdegang auch. Sehr, sehr interessant, legen wir euch wärmstens ans Herz.
Ja, wo alle Fragen beantwortet werden, will ich mal dahingestellt lassen, aber zumindest mal die ersten, wichtigsten, drängendsten Fragen, die sind beantwortet durch Gegges Stück, habe ich sehr gerne gelesen, lege ich euch wirklich auch ans Herz.
Nachmacher. Stichwort Abgang. Du hast es angesprochen, der Kader ist jetzt dann doch zahlenmäßig sehr aufgebläht und ja, es schreit einem eigentlich förmlich ins Gesicht, dass es da den einen oder anderen Spieler gibt, der den Verein noch verlassen wird bis zum 31. August.
2. September.
Ja,
2.
Richtig.
September,
ich hab
der 31. fällt auf einen Samstag. Das ist kein Wochentag, kein Arbeitstag. Deswegen hat man sich entschieden, in Deutschland und auch, glaube ich, in vielen anderen Ligen, bis zum 2. September 18 Uhr zu verlängern, weil dann ist ein Arbeitstag, dann sind alle Faxgeräte angeschlossen und heiß gelaufen und so weiter und so fort. Also so weit wird, so lang wird die Transferphase noch gehen. Ja, ist ganz simpel eigentlich. Ja, du hast natürlich Tassos Donis, über den die Verantwortlichen schon seit längerer Zeit den Daumen gesenkt haben einfach. Ja, man will den Spieler loswerden, man hat ihm das auch nahegelegt, seine Berater waren in den Trainingslagern da, waren hier in Stuttgart auch nochmal. Er weiß, dass er unter Tim Walter keinen guten Stand hat, respektive keine Zukunft hat. Ja, da sind alle Fronten geklärt, da ist man auch fair und sauber miteinander umgegangen. Bisher war es so, es gab eben Angebote aus Russland, die hat die Spielerseite abgelehnt. Dann gab es eins aus Frankreich, aus Stade Reims anscheinend, da hat man auch abgelehnt von Spielerseite her. Aber ich gehe fest davon aus, jetzt kommen die letzten 2,5-3 Wochen des Mercato sozusagen. Ja, da kommt nochmal viel Bewegung rein, da werden plötzlich nochmal Kohlen locker gemacht, die irgendwo vorher ein bisschen fester saßen. Das sind die Mannschaften im Ligabetrieb, Verletzungen sind da. Die Manager, Trainer sehen, hey, da fehlt mir noch was in meinem Kader, ich brauche noch ein Asset. Und dann kommt Tassos Donis ins Spiel. Ich gehe fest davon aus, dass der noch wechseln wird. Und auch das hat Mislintat uns gegenüber bestätigt. Es ist gerade kein konkretes Angebot eingetrudelt in Stuttgart, es liegt nichts vor, aber es kann sehr, sehr schnell gehen, wenn dann eben eins da ist.
Kannst du dir vorstellen, dass er innerhalb Deutschlands wechselt oder ist das eigentlich nur noch mehr oder weniger Ausland?
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass es Erstligisten gibt, die sagen, den könnten wir irgendwie brauchen, der hilft uns weiter. Und da so Kategorien wie Mainz, Augsburg.
Habe ich auch als erstes gerade richtig.
Nein, das ist gar nicht abwertend gemeint. Das sind halt Mannschaften, die können so einen Jungen brauchen. Ja, weil das Mannschaften sind, die viel über Konter kommen. Das ist ganz simpel. Ja, Tassos Donis ist ein Konterspieler. Der hat Speed, der hat die Fähigkeit 1 gegen 1 zu gewinnen. Das ist ein perfektes Asset für ein Zugewinn für eine Mannschaft, die auf Konter geht. Und das sind eben solche Mannschaften.
Ja, das war wirklich auch gerade mein erster Gedanke, weil wer sich auch daran erinnert, natürlich gänzlich anderer Spielertyp, aber ein Alexandro Maxim ist dann letzten Endes ja auch zum ersten FSV Mainz gewechselt. Also die Kategorie könnte es dann schon auch noch sein. Ich finde es nach wie vor schade, dass England nicht funktioniert hat, weil ich glaube, da wäre mit Abstand die meiste Kohle rausgesprungen. Aber ja, bleibt abzuwarten, was da noch passiert.
Richtig. Dann kommen wir zu unseren beiden Youngstern, glaube ich, ne? Luca Mack, David Grötzinger. Die sind ja beide so natürlich diejenigen von den 5 eigenen, die in die Vorbereitung gestartet sind, die so diesen Cut geschafft haben und in diesem finalen Kader mitschwimmen. Aber eigentlich schwimmen sie doch so ein bisschen zwischen U21 und erster Mannschaft. Ja, Luca hat am Wochenende auch für die U21 gespielt und so weiter. Ja, also es ist schon für die beide halt eine unbefriedigende Situation. Sie haben die Qualifikation nachgewiesen, auf diesem Level arbeiten und spielen zu können. Das war in der Vorbereitung der Fall. Aber für die Stammelf reicht's eben nicht. Und was machst du dann da? Was ist die erste Wahl in solchen Situationen?
Du verleihst den Spieler.
Richtig, genau. Du findest einen Club, der ihm Spielzeit garantiert oder im Idealfall garantiert, aber zumindest das Potenzial da ist für Spielzeit, auf einem Level, das ihn weiterbringt. Und das wären bei beiden eigentlich sogar, so sage ich mal, die Top 5 der dritten Liga und dann eben so Clubs wie beispielsweise der kommende Gegner des VfB Stuttgart am Wochenende. Da können die Jungs wachsen, da können die Erfahrung sammeln, da können die vor allem Minuten in die Beine bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig für Spieler in dieser Entwicklungsstufe, in der sie in ihrer Karriere stehen. Und zumindest bei David wird das jetzt forciert gerade. Da scheint wohl die ganze Sache ein bisschen Drive aufzunehmen. Das kann gut sein, dass der bald dann einen Leihverein findet. Und bei Luca, ja, glaube ich auch, weil jeder, der ihn kicken gesehen hat in der Vorbereitung, der weiß, was der Junge für Qualitäten hat. Der klassische polyvalente Spieler, der viele Positionen spielen kann, der alles solide runterzockt. Insofern, ja, kann Verantwortung, hat, war Kapitän jahrelang, also ist ein Spieler, da findest du, der hat einen Markt. Ja, und die werden da mit Sicherheit eine Option finden, die für alle Seiten Sinn macht.
Aber dann ohne Kaufoption? Oder gibt's da irgendwie schon Tendenzen? Weil gerade bei Luca Mack ist es ja so, den haben wir ja hochgelobt, auch die letzten Wochen, ein sehr spielintelligenter
Junge. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass der VfB da K.O.s vergibt die beiden, sondern die werden einfach mal verliehen. Vielleicht auch für 2 Jahre, ja. Und dann sieht man weiter, ne?
Und dann gäbe es da noch die 2 Argentinier, die innerhalb des Kaders und auch beim Trainer hoch im Kurs stehen, wo es aber immer noch so ein kleines Ja-Aber geben könnte, wenn irgendwie alles zusammenkommt. Es geht um Santiago, wie heißt er so schön?
Ach, Casiba.
Und Nicolas González.
González, ja.
Der seinerseits mit der Goldmedaille von den Panamerika-Spielen zurückgekommen
ist. Nico hat massiv Werbung für sich gemacht bei den Panamerika-Spielen. Er war einer der auffälligsten Spieler, nicht nur wegen der knallroten Karte, die ihn 2 Spiele gekostet hat, aber auch so insgesamt hat einen großen Teil dazu beigetragen, auch wenn er nicht getroffen hat, dass Argentinien eben diesen Titel holt. Und bei Santi ist es so, der hat dann die letzten Jahre eigentlich genug auf sich aufmerksam gemacht. Ja. Diese beiden Spieler haben einen Markt und auch da hat Mislintat auf Nachfrage gesagt, hey, wir wollen die nicht hergeben, wir planen mit ihnen, aber wir müssen uns natürlich was anschauen, wenn völlig verrückte Angebote hier reinkommen und das ist halt der zweite Part, wenn der Spieler auf uns zukommt. Das kann halt einfach noch der Fall sein, ja. Und auch wenn natürlich da vielen Fans das Herz bluten wird, das sind die beiden Spieler, bei denen ich erst am 2. September 1930 sicher bin, dass die definitiv hier bleiben, wenn sie dann noch nicht gewechselt sind. Das ist einfach leider noch im Bereich des Möglichen, dass diese beiden Spieler den VfB verlassen. Und ein Name, der vielleicht so ein bisschen unterm Radar fliegt, ist der von Roberto Massimo. Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob der noch vielleicht doch nochmal verliehen wird. Man hat ihn ja von Bielefeld geholt, weil man gesagt hat, dort hat er nicht diese Entwicklung durchlaufen, die wir uns vorgestellt haben. Wir wollen ihn hier haben und jetzt ist eben nach der langen Zeit der Vorbereitung in den ersten beiden, ersten 3 Spielen, jetzt mit Pokal, 2 Ligaspiele, 1 Pokalspiel, so, dass er da noch überhaupt keinen Einsatz hatte und auch der Trainer Manager immer sagen, den könnte man vielleicht zum Rechtsverteidiger umbauen und so. Ich weiß nicht, ob das alles so momentan so ein ganz fruchtbarer Boden ist für diesen 18-jährigen Jungen. Insofern könnte ich mir auch bei ihm vorstellen, dass da vielleicht nochmal eine Leihe angestrebt wird. Da ist ja noch länger Vertrag hier, insofern kannst du den locker verleihen.
So wie du angesprochen hast, wie gesagt, nicht der 31. August, das nochmal um Klarstellung hier zu schaffen. 2. September, ja, 18, 19 Uhr, das heißt wahrscheinlich steht ein Großteil im Stadion, weil das ist nämlich Montagabend, Heimspiel gegen den VfL Bochum. Stunde vor Anpfiff, dann hast du endgültige Klarheit, wie der Kader aussieht und wahrscheinlich auch schon wie die Aufstellung.
Also ich glaube, bis 18 Uhr müssen alle Formalien erledigt sein. Ja, was 18:01 dann noch eintrudelt, da gibt es ja auch die glorreichsten Geschichten von kaputten Faxgeräten und abgestürzten Brieftauben und was weiß ich nicht alles. Also was 18 Uhr durch ist, formal, kann dann noch als Wechsel vollzogen werden und dann gibt es noch spezielle Ligen, die halt noch ein bisschen länger offen haben, aber das ist jetzt nicht unbedingt die erste Geige spielen, sagen wir es mal so.
Da ist also doch schon noch einiges zu erwarten. Wir halten Augen und Ohren offen und verweisen an der Stelle nochmal ganz freundlich auf den großen Transferticker auf unseren Seiten.
So sieht's aus, den halten wir natürlich aktuell bis 2. September 18 Uhr. Da wird noch einiges passieren, bin ich mir ziemlich sicher.
Und dann mache ich den Deckel drauf.
Mach du Klappe zu. Tschüss.
U-Mannschaften.
Die U-Mannschaften, unsere mittlerweile fast schon traditionell, hätte ich jetzt
die
gesagt.
Die traditionellen U-Mannschaften.
Unser
traditioneller Blick.
Regelmäßige Rubrik, die jetzt tatsächlich Woche für Woche vorkommt und die wird jetzt präsentiert von FUPA Stuttgart. FUPA Stuttgart erkläre ich nachher was. Aber erstmal so ganz kurz den Roundup der Spiele. Der VfB 2 hat sein erstes Saisonspiel gewonnen.
Ja.
Massiv verstärkt durch die Jungs aus der ersten Mannschaft. Da Koulibaly, Mack, Massimo, ich glaube nochmal jemand, zu viert waren sie. Haben gewonnen beim SV Oberachern 3:1 und haben jetzt am Sonntag, den Tag nach dem St. Pauli Heimspiel, den TSV Ilshofen zu Gast. Ihr erinnert euch vielleicht in der Vorbereitung, Gegner des VfB Stuttgart, ein 11:0 gab es da, es war natürlich nicht der TSV Ilshofen, sondern das Gelände des TSV Ilshofen, da hat man gegen eine Hohenlohe Auswahl gespielt. Aber die kommen vorbei, Das ist ein Heimspiel und so bietet sich also für die Interessierten die Chance, am Samstag ins große Stadion zu gehen und am Sonntag um 15 Uhr die zweite Mannschaft anzuschauen und wer Frühaufsteher ist, um 12 Uhr die U17. Die haben nämlich den Saisonstart schlechthin hingelegt.
Ja.
Du fährst auswärts, fährst nach Karlsruhe, spielst das Derby, knallst die 6-1 weg auf eigenem Platz und fährst nach Hause. Das ist doch ein Träumchen.
Das kann man viel besser nicht machen, ehrlich gesagt. Also wer da Lust hat, Sonntag ist da wirklich einiges geboten. 12 Uhr U17, 15 Uhr die U21.
Genau, das lohnt sich. Da ist der Gegner der erste FC Nürnberg für die U17. Na, das ist also U17 Bundesliga, Staffel Süd-Südwest. Und die sind Tabellenführer und wollen das natürlich halten. Ja. Nicht ganz die Tabellenführung erreichen konnte die U19 letzte Woche. Die haben auch im, sag ich mal, Landesduell gegen die TSG 1899 Hoffenheim gespielt.
Das war beides ein schwerer Gegner, ne?
Ja, sehr schwerer Gegner, weil einfach die beiden Top-Mannschaften der Liga. Das haben alle Experten vorher getippt. Das sind die beiden Teams, die machen den Titel, den Staffeltitel unter sich aus. Und das ist zeugt natürlich auch für Qualität und für Mentalität. Nach, glaube ich, 0-2 Rückstand. Das Ding auf 2-2 gedreht. Neuzugang Benedikt Hollerbach in der Nachspielzeit, ja, auf 2-2 gestellt. Also da war man auch zufrieden, weil man einfach wirklich gegen den Top Guns aus Hoffenheim gespielt hat oder gegen den Top-Gegner in der Liga. Insofern kann man da, glaube ich, zufrieden sein. Und die fahren jetzt am Samstag, also zeitgleich quasi, fast zeitgleich, um 15 Uhr spielen die bei Kickers Offenbach. Insofern, wer keine Karten für St. Pauli hat, könnte ja theoretisch nach Offenbach einen kleinen Hop machen. Aber du hast drei Heimspiele der VfB-U-Mannschaften in der VfB-Mannschaften der Top 4 in zwei Tagen. Also insofern, da glaube ich doch mal, dass der ein oder andere dann den Weg auch ins Robert-Schlien-Stadion finden wird, um da mal eine Jugend zuzuschauen oder eine Nachwuchsmannschaft, weil das macht Spaß, das ist geiler Fußball einfach und du kriegst ordentlich was zu sehen und hast ganz oft halt dann Jungs vor dir, die halt in 1, 2, 3 Jahren oben aufschlagen. Und das finde ich einfach einen tollen Aspekt, den man sich nicht gehen lassen sollte.
Ich finde sowas super spannend. Also wenn man die Zeit hat, dann kann man sich das doch immer mal wieder geben. Das ist zum Beispiel ähnlich im Winter immer da, dieser Junior Cup in Sindelfingen ist da auch immer so eine ganz interessante, so ein interessantes Ereignis, wo man da hingeht, auch mal 2 Tage die Jungs sieht und dann später dann irgendwann mal in 5, 6, 7 Jahren sagen kann, guck mal, den habe ich damals schon gesehen und für gut befunden. Da kann man so ein bisschen so sein Käpsel-Wissen rauslassen. Ja. Dann
gab es noch ein Highlight und zwar für Jordan Meyer.
Ja.
Jordan Meyer ist der letztjährige Kapitän der U17, ist jetzt in der U19 aufgerückt, ist dort also der Mittelfeldmotor, der quasi das Spiel gestaltet, der im Maschinenraum der Mannschaft wirkt, der leitet, der dirigiert, der verschiebt, der zügelt, der forciert und so weiter. Sehr spielintelligenter Typ. Ich habe den, im Winter war die DFB U17 in La Manga, wie der VfB auch auf dem Nebenplatz, da habe ich ein Spiel von denen gesehen und ich habe selten einfach einen 17-Jährigen gesehen, der so einen hohen Fußball-IQ hat wie Jordan Meyer. Der hat die Fritz-Walter-Medaille in Silber bekommen.
Das ist eine hohe Auszeichnung.
Das ist eine sehr hohe Auszeichnung. Es gibt Gold, Silber, Bronze für die Jahrgänge 17 und 19. Hat auch prominente Vorgänger. Ja? Timo Werner, Patrick Funk, Odysseas Vlachodimos.
Antonio Rüdiger.
Robin Jalzin, Antonio Rüdiger und José Alex Ikeng, ja, der jetzt mittlerweile Verbandliga spielt bei Calcio Leinfelden. Also ja, ist eine hohe Auszeichnung. Im deutschen Jugendfußball kann man stolz sein und das kriegt einfach nicht jeder. Ganz einfach, ja.
Also, um das mal abzurunden, unseren fast schon traditionellen Blick auf die U-Mannschaften. Das geht doch aufwärts und auch da werden dann größtenteils gute Geschichten geschrieben. Und nochmal der freundliche Hinweis, wenn ihr am Sonntag nichts Besseres zu tun habt. Das Wetter soll gut werden.
Richtig.
Schaut vorbei unten in Bad Cannstatt.
FUPA Stuttgart habe ich noch ein paar Takte versprochen. Ja. Ganz ehrlich, das ist unser Amateurfußballportal hier im Hause. Kann man selbst mitmachen als Amateurverein, kann da Spiele tickern, kann Videos hochladen, kann sich einfach präsentieren. Das fängt los in der geht los in der B-Klasse. Und geht bis hoch zur dritten Liga. Das heißt, die SG Sonnenhof Groß-Asbach ist der höchste rankte Club in unserer Region, in unserer FUPA Stuttgart-Region. Und ihr findet dort vom Unterland bis runter nach Fildern, Neckarfilz, Böbling-Kalf, also wirklich alle Amateurvereine gelistet und auch, und deswegen präsentiert FUPA Stuttgart ab sofort diesen U-Teams-Bereich. Zu jedem Spiel der U-Mannschaften gibt es dort Live-Ticker, Bildergalerien nach dem Spiel, jede Menge Infos, die kompletten Kaderübersichten, Daten zu den Spielern, Einsätze, Karten, Tore und so weiter. Also ist eine relativ interessante, gut geführte Quelle aus unserem Haus, wo man sich einfach über diese Jungs informieren kann. Und das ist einfach eine Anlaufstelle.
Das ist vor allem so ein Portal, wo wenn man einmal drauf geht, dann irgendwie immer weiterklickt, irgendwo landest du dann beim SV Bohnen landen und fragst dich so, was habe ich eigentlich die letzten 15 Minuten gemacht? Also hat durchaus auch Suchtpotenzial, finde
ich. Ja, absolut. Macht mir, habe ich lange, lange Jahre hier betreut, auch im Haus, und ist mir immer ein Anliegen. Und da findest du einfach alles, was du über diese Jungs wissen musst.
Die Jungs aus Cannstatt, und zwar von der ersten Mannschaft. Die bekommen es am Samstag, ja, man möchte fast schon sagen, in aller Herrgottsfrüh um 13 Uhr im Heimspiel gegen den FC St. Pauli zu tun. Daran muss man sich erstmal wieder gewöhnen, an diese Anschlusszeiten, muss ich sagen. Auf der anderen Seite hat man dann immer noch was vom Tag. Aber darüber möchte ich jetzt nicht schwadronieren, Philipp, sondern über das Spiel.
Ich will dich mal sehen, wer nach dem Spiel im Block, ob du da noch was vom Tag hast danach, wenn die Jungs, also, naja.
Das müssen wir dann an anderer Stelle ausdiskutieren. Der FC St. Pauli, seines Zeichens schlecht in die Saison gestartet, kann man, denke ich, sagen. Nur ein Punkt geholt aus den ersten beiden Spielen im Pokal beim VfB Lübeck, mit Ach und Krach gerade noch so im Elfmeterschießen weitergekommen, nach zwischenzeitlichem 2-0 Rückstand. Da knistert's und rumort schon vor dem ersten Spiel, ne?
Ja, das war aber so ein bisschen, ehrlich gesagt, abzusehen. Ja, St. Pauli ist so ein Club, der irgendwie die letzten Jahre immer wieder an diesem eigenen Anspruch zu scheitern scheint. Ja, die nehmen sich immer viel vor, die wollen in diese Phalanx oben rein, Aufstiegskandidat, lange im Rennen sein und so weiter. Aber sie schaffen sich wirklich, sie haben auch die finanziellen Mittel nicht, und sie haben auch dieses Jahr einfach einen Start hingelegt, der wirklich miserabel ist, natürlich auf die Stimmung drückt. Ja, es ist noch was anderes, so Kategorien Nürnberg und Hannover, die haben noch ein bisschen noch mehr einen mitgekriegt, gemessen an ihren eigenen Ansprüchen. Mhm. Aber der FC St. Pauli hat wirklich keinen guten Start hingelegt und kommt jetzt nach Stuttgart. Da VfB hat eigentlich ganz gute Chancen, meiner Ansicht nach, hat aber zumindest in der Raute ein Problem der Nachbesetzung, nämlich Aurel Mangala fällt mit einer Innenbanddehnung aus, zumindest für dieses Spiel. Es kursieren da unterschiedliche Meldungen und Meinungen, bleibt eine Woche weg, 2, 3, 4, wir werden es erleben. Ich will aber jetzt erstmal hören, was unser Taktikexperte Jonas Bischofberger dazu sagt. Der hat nämlich analysiert, was der Ausfall von Aurel für die Raute bedeutet im Mittelfeld.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Gegen Hansa Rostock wird Aurel Mangala jetzt erstmal ein paar Wochen fehlen. Damit fällt natürlich zunächst mal ein Stammspieler aus und auch ein Spieler, der schwierig zu ersetzen ist in dem Kader. Denn Mangala bringt eine sehr gute Dynamik mit, bringt eine sehr gute Physis mit, kann den Ball auch in engen Räumen behaupten und ist jemand, der den Ball auch mal nach vorne treibt. Das ist ein Fähigkeitenpaket, was so in der Form kein anderer Spieler beim VfB mitbringt. Also wenn man da die Positionen mal durchgeht im zentralen Mittelfeld, so Spieler wie Didavi, wie Castro, Karasor, die haben natürlich alle die Technik, um sich auch in engen Räumen zu behaupten, aber sind schon Spieler, die sich vor allem über Passspiel definieren. Und wenn man zu viele von solchen Spielern in der Mannschaft hat, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man ein bisschen eindimensional wird. Also das hat man vor allem gegen Hansa Rostock jetzt gesehen. Da gab es einige Kombinationen, die vielleicht besser funktioniert hätten, wenn man zwischendurch mal auf den Ball getreten wäre, ein paar Meter gelaufen wäre und dann den Pass gespielt hätte, anstatt eben sofort jeden Pass direkt zu spielen. Und Mangala ist eben jemand, der da vielleicht nochmal eine andere Note versprochen hätte. Grundsätzlich wird sich aber am System nichts ändern durch den Ausfall, davon kann man ausgehen, weil da das Verhalten der Spieler schon eher durch die taktischen Prinzipien eben gesteuert werden. Aber es gibt natürlich immer eine starke individuelle Note in jedem System. Deshalb ist es auch vorstellbar, dass man nach dem schwachen Spiel gegen Rostock jetzt gegen St. Pauli auch nochmal an ein, zwei anderen Stellen vielleicht personell an den Stellschrauben dreht.
Hat er gut zusammengefasst, der Jonas, ne, was dem VfB da fehlen wird. Allerdings ist es ein Spiel, das liegt noch gar nicht so lange zurück, nämlich gegen den Hannover 96. Da war er eben auch nicht erste Wahl, hat sich Walter für eine andere Raute entschieden oder andere personelle Besetzung der Raute, so gesehen, und hat mit dem Ochsensturm begonnen. Hamadi Al-Ghadaoui und Mario Gomez, die haben da vorne drin entsprechend gewirkt und gewirbelt, zumindest Mario Gomez, der, glaube ich, seinen Karrierehöchstwert gelaufen ist in diesem Spiel, einfach ein Riesenspiel hingelegt hat, auch das Tor gemacht hat da nach der Flanke von Sosa. Und ich glaube, in diese Richtung wird es so ein bisschen gehen,
ja,
was wir da sehen werden. Aber jetzt wollen wir erstmal kurz hören, was der Trainer zum Spiel sagt.
Ja, Ergebnisse, wie gesagt, sind nicht so entscheidend. Wir wissen auch, dass St. Pauli hierher kommt und wieder der Underdog ist. Wir sind der Favorit. Ja, ich glaube, das ist jetzt das ganze Jahr über das Thema. Von daher werden sie versuchen, uns weh zu tun, wie es alle Mannschaften gerne machen würden, indem sie kompakt stehen, indem sie schnell umschalten. Ja, wer den Trainer kennt, der weiß, dass er auch so spielt oder so spielen lässt. Von daher, ja, ist nichts Besonderes und nichts Neues, sage ich mal, weil das jede Woche das Gleiche ist. Und wir müssen dagegen bespielen und müssen Chancen kreieren. ja, müssen das Tempo hochhalten. Manchmal funktioniert es besser, manchmal schlechter, ja, weil ihr habt auch nicht jeden Tag gleich. Von daher muss man das akzeptieren. Und aber ich weiß nur, dass die Jungs gewillt sind, alles umzusetzen. Und das machen sie wirklich sehr gut.
Ja, ich glaube, das gibt doch schon mal einen guten Ausblick auf die Partie. Was ich am interessantesten finde, eigentlich ist nicht so die ungefähr die sag ich mal, wer Mangala ersetzt. Für mich ist die interessantere Frage tatsächlich, wie die Innenverteidiger auflaufen werden, in welcher Konstellation. Man hat natürlich, klar, Martin ist raus, Kaminski kann nicht spielen. Avucha Knieprobleme gehabt, war in Rostock nicht dabei. Wäre ich vorsichtig. Bei Bartschuber muss man einfach abwarten. Der hat den Knöchel wie ein Ochsen am Montagabend in der Mixzone gesehen. Da war er getaped und gekühlt, aber es sah trotzdem aus wie einen ordentlichen Haxen, ja. Einfach. Ja, das bleibt abzuwarten, ob er wirklich spielen kann. Und selbst wenn er spielen kann, bin ich einfach aufgrund dessen, was der Nat Phillips geleistet hat in den 45 Minuten an dem Ostseestadion, eigentlich, ja, glaube ich, dass er spielt einfach, ja. Also die passen gut zusammen. Er nimmt vor allem die rechte Position innen, ja. Das ist ja das, was Bartstuber komplett verweigert. Den darfst du da nicht hinstellen. Dann sagt er, spiele ich lieber nicht. Weswegen Kempfi jetzt das letzte Spiel rüber musste auf die, und der will natürlich auch lieber links spielen. Und Nat kann eben diese rechte Innenverteidigerposition spielen. Also, ich glaube, es läuft auf diese beiden hinaus.
Glaube ich auch. Du könntest mit Marc-Oliver Kempf eigentlich sowas wie Herzblatt spielen, so mit den ganzen verschiedenen Kandidaten. Kandidat 1, sie beherrschen das Kopfballduell und Spieleröffnung. Was können sie gegen den FC St. Pauli noch liefern? Und dann irgendwie so, ich glaube, da muss ich noch an der Stelle nochmal sagen, ich ziehe da echt den Hut vor Marc-Oliver Kempf, weil das ist nicht ohne. Ja? Einerseits als Kapitän eben eine gewisse Führungsposition zu haben und dann noch ein Partner und teilweise eben auch ins kalte Wasser geworfen, so während des Spiels, das ist echt schon stark.
Ich habe ihn nach dem Nachgang des Spiels in der Mixzone in Rostock, habe ich ihn gefragt, und wie fandest du es so, ja, mit dem Neuen, ja, weil er quasi...
Mit dem neuen Neuen.
Mit dem neuen Neuen, ja. Und er hat einfach nur, also er hat einfach gesagt, also was eigentlich tief blicken lässt, er sagt, es hat super gepasst. Man merkt, dass da unfassbare Qualität da ist. Wir haben dazu gewonnen quasi durch den Spieler, und ich glaube, das hat Zukunft. Und wenn er das sagt, der Kapitän, der kann natürlich auch ein Wörtchen mitreden. Der kann auch zum Trainer gehen und sagen, hör zu, ich würde gerne mit ihm spielen, weil das passt. Und dann glaube ich, dass dem Walter dem Ganzen schon positiv gegenübersteht.
Also ich gehe mit dir mit. Ich sag, Phillips wird da auflaufen. Wenn ihr das anders seht, jederzeit gerne Nachricht an uns. Vielleicht haben wir dann am Ende auch nicht recht gehabt. Spannend wird es allemal. Und dennoch muss man sagen, ich glaube jetzt mit Blick nochmal, um ganz kurz vielleicht nochmal auf den Gegner zu schauen, FC St. Pauli, das ist schon so ein Must-Win-Spiel, ne? Oder da musst du 3 Punkte holen.
Definitiv, ja. Definitiv. Für eine Mannschaft mit dem Anspruch des VfB Stuttgart muss gegen diesen Gegner zu Hause 3 Punkte holen. Da beißt kein Maus kein Faden ab, hat mein Opa immer gesagt. Ja, das geht einfach. Das ist ein Pflichtsieg. Du darfst es nur noch, sag ich mal, arrogant hochnäsig angehen. Sondern du musst diesen Gegner respektieren. Du musst ihn ernst nehmen. Mach ich mir auch wirklich, also keine Sorgen, Stichwort Mentalität, wir hatten es heute schon mal davon, ja, wie die Mannschaft diese Liga annimmt und auch gegen Widerstände bisher aufgetreten ist, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Und dann hat der FC St. Pauli, der magische Kultclub, wie man so schön sagt, oder wie manche sagen, andere sagen, es ist einfach nur eine Marketingfirma mit angeschlossener Fußballabteilung, aber die haben dann einfach nicht die Qualität, um dem VfB das Wasser zu reichen.
Du willst echt nicht wissen, wie oft ich, aber vielleicht auch du schon den Satz gehört hast, aber ich habe eigentlich echt keine Ahnung von Fußball, aber St. Pauli, die finde ich cool, St. Pauli. Die,
ja, es ist einfach. Es ist
da entsprechend
einfach.
Viele, aber gut, da kommen auch dann viele Gästefans rein.
Ja, ja, okay. Genau. Ich habe noch überlegt, ob ich unsere Chefin hier mit reinnehmen soll, einladen für die Sendung, die Svante Dake, die ja schon einmal hier war in einer unserer Folgen, da ging es auch gegen den FC St. Pauli. Aber dann habe ich mir schlussendlich gedacht, nee, weißt du was, ich lasse es, weil die fabuliert eh wieder die ganze Zeit von diesen tollen Stimmungen und so weiter und so fort. Und klar hat der Club positive Aspekte, da arbeiten gute Leute, Ewald Lienen, der ganze politische Attitüde dieses Clubs, alles astrein. Aber manchmal übertreibt es der FC St. Pauli einfach so ein bisschen mit seinem ganzen Klischee-Kult-Club und überhaupt.
Und ja, tralala. Und so sehr sie oft betonen, dass es um Marketing und so nicht geht, eigentlich geht's fast nur um Marketing.
Das ist ja bei jedem Club so. Da muss man sich auch der Realität ins Auge blicken. Das ist ja bei jedem Club so. Natürlich ist ist Marketing wichtig. Aber bei St. Pauli hast du relativ oft diesen Eindruck, Leute, spielt der auch noch Fußball oder was? Ja. Ein Wiedersehen gibt's mit
Jos Luhukay. Ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall noch ansprechen. Das ist echt eine spannende Geschichte. Hast du diese Pressekonferenz gesehen vor der Saison? Also da hat er, um es mal kurz zusammenzufassen, einfach mal gegen alles und jeden geledert, der beim FC St. Pauli irgendwie was zu sagen hat. Und sinngemäß gesagt, auch meine Spieler, und das kannst du ganz ehrlich, könnt auch vergessen, da gibt's zwei, die können durchspielen und so. Ich weiß auch nicht, ob die Spieler dann eine große Lust haben, eben Vollgas zu geben.
Er hat Alarm geschlagen, weil er eben weiß, und das ist, da schließt sich, glaube ich, der Kreis, was wir vorher so gesagt haben, von wegen Anspruchshaltung.
Ja.
Er weiß eben oder er sieht, dass im Umfeld dieses Vereins dieser Anspruch da ist, wir wollen oben mitspielen, aber er sieht halt auch seinen Kader. Und es ist halt so eine, das ist halt eine Truppe, die das nicht zu leisten imstande ist. Und da hat er für sein, sag ich mal, holländisches Stoiker-Gemüt doch einen relativen Gefühlsausbruch dahingelegt. Ja, ich habe das natürlich nicht live gesehen, habe das auch im Nachgang nur die mediale Berichterstattung drüber verfolgt, aber das hat mir schon den Eindruck gegeben, dass Jos Luhukay mal so richtig aus dem Sattel gegangen ist. Ja, das hat er beim VfB eigentlich nie geschafft.
Aber wer sich an seine Zeit beim VfB erinnert, seine zugegeben kurze Zeit, das war ja auch Saisonauftakt, zweite Liga, durchaus, sagen wir mal, eigenbrötlerisch, also schon noch so ein bisschen so sein Ding, er ist da ein bisschen auch stur, da macht er auch gar kein Geheimnis draus und hat ja dann auch nach, glaube 3-4 Spieltagen dann gesagt, Leute, das war's dann übrigens, wenn ihm das nicht passt, da wo er arbeitet, dann zieht er auch schnell selbst die Reißleine.
Ja, das ist halt so. Natürlich, klar, so ist er, er hat ja dann auch damals beim VfB gesagt, ich verzichte auf sämtliche Dinge, die mir zustehen, finanzieller Natur und so weiter, er will hier einen sauberen Cut, da ist er ein Ehrenmann, ja, ein ordentlicher Kerl, ja, aber ich wage zu behaupten, dass das nicht unbedingt das, sag ich mal, ein Perfect Match ist, der FC St. Pauli und Jos Luhukay. Mal gucken, wie lange das dauert.
Also solange der VfB jetzt nicht am kommenden Samstag Steigbügelhalter spielt und dem FC St. Pauli 3 Punkte ins Nest legt, glaube ich, sind die Quoten gar nicht so hoch darauf, dass der erste Trainerwechsel in der zweiten Liga beim FC St. Pauli stattfinden könnte. Ich glaube, da ist...
Nein, ich setze einen Fünfer auf Mirko Slomka.
Ja, gut, okay. Ja, da habt ihr mich letzte Woche hier noch rund gemacht. Also so Pavlic, Hannover 96, schlechte Mannschaft und so. Jetzt guckt ihr das mal an. Ja. Was kriegen die eigentlich?
Ja, die weiß ich nicht. Ja. Wir können ihre Trikots tragen, was man ja nicht. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ansonsten ist das, glaube ich, echt ein, kann es da einen ganz tiefen Fall geben, muss
aber,
ich ganz ehrlich sagen.
Um das nochmal zusammenzufassen, ja, der VfB Stuttgart ist auf dem Papier die bessere Mannschaft. Ja, der FC St. Pauli muss geschlagen werden, aber auch das muss erstmal auf dem Platz gezeigt werden. Und da kommt es genau darauf an, wie du schon gesagt hast, Mentalität, aber vor allem auch dieses nicht nonchalante Auftreten, also nicht herzukommen und zu sagen, wir haben übrigens eh schon die 3 Punkte sicher, du musst da schon Gas geben,
sonst wird das nichts. So sieht's aus, klar, das musst du ja überall. Das ist das Rezept immer. Das ist einfach der Respekt vor dem sportlichen Kontrahenten, der muss einfach immer da sein. Du musst jede Mannschaft, die da kommt, ernst nehmen. Das geziemt sich einfach so. Aber du musst natürlich auch so viel Selbstbewusstsein in dir tragen, und da mache ich mir bei Tim Walter zum Beispiel überhaupt keine Sorgen,
genau,
zu sagen, weißt du was, wir sind hier der Favorit, wir kommen hierher, spielen das Spiel, gewinnen's und dann gehen wir weiter, ganz einfach.
Und je nachdem, wie dann der Spielverlauf ist, also wie gesagt, auch das setze ich dann darauf, dass auch eben auch in der Halbzeitpause dann die entsprechenden Worte fallen, weil das ist das, selbst wenn du da mit einem 0-1 Rückstand reingehen solltest, da würde ich mir echt noch keine Sorgen machen. Das sieht alles danach aus, als ob es Hand und Fuß hat. Wir sind zumindest optimistisch.
Wir werden es erfahren und nächste Woche drüber sprechen. Bis dahin, Leute, Facebook, Instagram, wo unser Werki, der Alex Witt übrigens, den möchte ich hier mal loben, der macht da einen riesen Job. Instagram macht mir sehr viel Spaß, der Kanal. Gibt's viele witzige, gute, interessante Dinge da immer wieder zu lesen und zu sehen. Könnt ihr uns verfolgen, könnt kommentieren, könnt einfach Teil der Community sein, mitmachen. Ihr könnt unseren Podcast, der immer um 19 Uhr donnerstags in die Stores kommt, ab sofort auch auf YouTube verfolgen. Das ist für mich echt interessant. Ich bin da, glaube ich, echt zu alt. Ja, aber es scheinen viele Leute so zu machen. Insofern finde ich gut, ja, und wird gut abgerufen. Das ist also das, was wo ihr uns quasi verfolgen könnt, wo ihr mitdiskutieren könnt. Mitdiskutieren könnt ihr aber auch über die Geschichte Voicemail. Wir wollen es in Zukunft so machen, dass wir immer eure Meinung zum letzten Spiel gerne haben wollen. Dann können wir nämlich ganz am Anfang der Sendung, wenn wir über das zurückliegende Spiel sprechen, mit euren Redebeiträgen so ein bisschen reinschneiden. Also wenn ihr euch mit Voicemail meldet, dann sprecht immer oder gebt uns euren Eindruck vom letzten zurückliegenden Spiel. Welche Nummer ist es, Christian?
Das ist die 0160 989 35788. Ich wiederhole, 0160 989 35788. Und wenn ich so darüber nachdenke, Getränk, dann hat diese frühe Anstoßzeit ja doch was, weil dann kannst du nämlich mit einem Samstagnachmittag und Abend einfach nochmal so verbringen, indem du einfach eine Voicemail schickst an uns. Ja, je nachdem, wie es gelaufen ist, in entsprechendem Zustand.
Aber das senden wir. Das hat die Susi vom Herzblatt sehr schön gesagt.
Jo, Philipp, so die nächsten zwei Wochen machst du jetzt erstmal ohne mich, ne?
Richtig, ich wünsche dir viel Spaß in Dalmatia.
Ja, dankeschön.
Ja. Makarska, Makarska, schalalalala. Also wenn ihr mal den Christian im Urlaub sehen wollt, ja, dann fahrt in die Gegend um Makarska. Vielleicht habt ihr das Glück und könnt ein kleines Pibo mit ihm nehmen.
Möglicherweise, ja. Ansonsten, hier reiß mir den Laden nicht ab, bleib anständig.
Ich versuche mein Bestes, ja.
Wir hören uns dann nach dem Spiel gegen den VfL Bochum wieder zumindest.
An euch da draußen, bis nächste Woche, hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch.
Schöne Grüße an euch, ciao.
Ciao.
Podcast, der Mein VfB Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.